Hand aus und lass sie uns segnen. Danke, Jesus. Und danke, dass du mächtig bist und dass deine Kraft, danke Jesus, dass du mächtig bist und dass deine Kraft jetzt kommt und dass du sie ausrüstest mit der Fülle deines Geistes, noch viel mehr, und dass du zu unseren Herzen durch sie sprichst. Wir heißen sie im Geist ganz bewusst willkommen. Amen.
Dankeschön für das herzliche Willkommen und für die Einladung und für das Vorschussvertrauen. Es ist ja nicht selbstverständlich. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein kann bei euch. Ich war heute Vormittag schon in der Bibelschule oben und habe schon ganz tolle Sachen erlebt. Und ja, ich will noch ein bisschen was zu mir sagen. Ich bin 53 Jahre alt. Ich bin seit 2010 vollzeitlich im Gebetshaus Augsburg tätig. Und ein Gebetshaus ist ja irgendwie, also ich finde es so toll, wie du es gesagt hast, das Gebet kann man nicht wegdelegieren. Also es geht irgendwie auch nicht, dass wir sagen, wir machen jetzt einfach Gebetshäuser und die beten dann und wir machen halt irgendwie den Rest, der sonst noch so zu tun ist, sondern wir müssen alle beten. Und beten ist ja total Beziehung mit Gott. Beten ist ja nicht irgendwie eine Liste, die wir abhaken oder so, sondern beten ist einfach, ich bin in der Gegenwart Gottes, ich rede mit Gott, ich höre, was er sagt, ich bin einfach in ihm. Ja, wir sind ja in Christus die ganze Zeit. Aber jetzt wollte ich eigentlich was zum Gebetshaus sagen. Das Gebetshaus in Augsburg ist entstanden 2007, behaupte ich, weil da kam Johannes Hartl nach Augsburg, wo ich schon war. Das war mein Glück. Manchmal muss man ja irgendwohin umziehen, wenn man sich einem Dienst anschließen will, wo man das Gefühl hat, man passt rein. Aber bei mir war es anders. Der kam zu mir und ich hatte da schon viele Jahre 24 Stunden Anbetungstage gemacht mit verschiedenen Lobpreisern aus der Region, die ich gesammelt habe, weil mir das so ein großes Anliegen war. Ich habe das heute Vormittag schon erzählt, ich möchte es nochmal erzählen, weil ich finde, es ist so cool. Damals, könnt ihr euch erinnern, als Walter Heidenreich in die Wüste Gobi gegangen ist und dort eine Bühne aufgebaut hat, mitten in der Wüste Gobi mit Notstromaggregaten, Licht und Ton und alles und eine Riesenband auf die Bühne gestellt hat und es war niemand da. Nur der Herr und Myriaden von Engeln und die ganze unsichtbare Welt hat zugeschaut und vielleicht noch ein paar Kamele und ein paar Nomaden, die vorbeigekommen sind. Und als ich das gehört habe, habe ich irgendwie, meine erste Reaktion war, ganz genau, das muss man machen. Das ist das Sinnvollste, was man machen kann. Das hat sowas in mir lebendig gemacht, wo ich gedacht habe, ja, genau das muss sein, weil der Herr ist so würdig, angebetet zu werden und er ist so würdig, Tag und Nacht angebetet zu werden und der Himmel muss auf die Erde, das ist, was wir wollen. Und im Himmel ist 24/7 Worship, nur, ohne Ende, weil es gar nicht anders geht, wenn du Gott siehst, dann betest du ihn an. Das ist die ganz normale, natürliche Reaktion und deswegen hat das irgendwie seitdem in meinem Herzen gebrannt und dann habe ich von Mike Bickel gehört, der diese Idee hatte, diesen Plan von Gott, diesen Traum, I hope, diese Hoffnung von Gott, I hope, International House of Prayer in Kansas City zu gründen, ein 24/7 Gebetshaus. Und auch wiederum war irgendwie meine Reaktion, ja genau, das braucht es unbedingt, es braucht Orte, wo Tag und Nacht hier auf der Erde Lobpreis und Gebet aufsteigt. Lobpreis ist auch Gebet. Ja, also du kannst nicht trennen zwischen gesungenem oder gesprochenem Gebet. Gebet ist Gebet. Und ich habe irgendwie diesen Traum auch bekommen in meinem Herzen. Sowas möchte ich gerne in Augsburg sehen. Und damals hatte ich gedacht, das wird wohl in meiner Gemeinde stattfinden. Das denkst du wahrscheinlich auch, dass alles in deiner Gemeinde stattfindet. Aber ich glaube, du hast mehr berechtigte Hoffnung, als ich damals hatte. Und leider ist die Gemeinde dann kurze Zeit später sehr klein geworden, weil der Pastor weggegangen ist. Und dann ist irgendwie mein Traum auch scheinbar gestorben. Und ich habe dann ein bisschen gebraucht, bis ich wieder mich gesammelt habe und irgendwie gedacht habe, wie kann ich denn anfangen, wenigstens mit dem, was ich schon habe. Ich bin Lobpreisleiterin, ich kann den Herrn preisen und ich kenne ganz viele Freunde von mir, die Lobpreisleiter sind und die gerne den Herrn preisen wollen. Und dann habe ich die gesammelt und ich sie gefragt, hey, und habe ihnen das von Walter Heidenreich erzählt und von Mike Bickel. Und wenn sie das verstanden haben, wenn sie gesagt haben, ja, das ist cool, das will ich auch machen, dann habe ich gesagt, okay, komm, wir machen was. Und wenn sie gesagt haben, also das ist ja komisch, lass uns doch ein großes Lobpreiskonzert machen, wo wir alle einladen, das komplett öffnen für die ganze Stadt, da hatte ich den Eindruck, dass ich sagen soll, nee, du bist nicht dabei. Das ist ein bisschen hart, gell? Aber manchmal ist es so. Manchmal ruft der Herr die Leute, die genau für dieses Projekt dazukommen sollen. Und wir hatten den Eindruck, wir sollen es im Verborgenen machen und sollen einfach den Herrn überschwänglich, das war so dieses Wort, verschwenderisch anbeten. Einfach Lobpreis ausgießen über ihm. Und das haben wir dann gemacht. Und das haben, wir haben einmal erstmal angefangen damit, fanden es total toll und dann haben wir das dreimal im Jahr gemacht, dann haben wir das sechsmal im Jahr gemacht und dann war 2007 und dann kam Johannes Hartl nach Augsburg. Und dann haben wir uns mit ihm getroffen und geschaut, ob das irgendwie zusammenhängt, weil wir haben irgendwie diesen Wunsch gehabt, wir wollen das permanent etablieren. 24/7 Worship und Prayer. Aber keiner von uns war so eine Leiterpersönlichkeit, sowas aus dem Boden zu stampfen. Und dann waren wir irgendwie ganz froh, dass jemand kam, der das war. Und die meisten haben sich dann dem angeschlossen. Und das war 2007 und 2008 im Januar hat der Herr dann sehr deutlich zu mir gesprochen bei der ersten Mehrkonferenz, die damals aus 120 Teilnehmern bestand. Und da war jemand da von IHOP und ich habe da gedolmetscht, weil ich bin Dolmetscherin für Englisch. Und dann hat der Herr zu mir gesprochen, ganz klar, das ist der Ort, da schließ dich an, darauf hast du gewartet, das ist es. Und das war dann so und 2010 bin ich dann vollzeitig eingestiegen und war seitdem, bin ich seitdem Gebetshausmissionarin. Das bedeutet, ich habe einen persönlichen Spenderkreis, der mich unterstützt, damit ich beten kann. Das ist toll und es ist wirklich außergewöhnlich, dass es in Deutschland möglich ist, dass Menschen diese Vision erfassen, sagen, das glaube ich, dass das vom Herrn ist, da will ich Geld rein investieren, dass du das machen kannst. Dafür bin ich auch extrem dankbar. Wir sind als Gebetshausmissionare 25 Stunden pro Woche im Gebetsraumdienst und darüber hinaus haben wir Arbeitszeit in verschiedenen Dienstbereichen, die das Gebetshaus hat. Wir haben Meetings, Besprechungen, Donnerstagabend, wenn ihr den kennt, den kann man auch im Webstream anschauen. Und das sind alles so Sachen, die auch Zeit natürlich brauchen und die auch Arbeit, wo man Arbeit reinstecken muss. Und das ist dann das, was wir dann noch so machen. Ich bin seit 2013 die Schulungsleiterin vom Gebetshaus. Also ich leite die Jüngerschaftsschule, die 10 Monate dauert. Und eine modulare Schule habe ich immer bis jetzt geleitet, die Daniel-Akademie. Und hast du gemacht, gell? Genau, die Miriam ist nämlich heute da. Jetzt habe ich den Namen richtig gesagt, gell? Vorhin habe ich es falsch gesagt. Und genau, das ist meine Aufgabe. Ich bin auch im Leitungsteam des Gebetshauses und bin sehr dankbar, dass ich das machen kann. Ja, so schaut es da aus. Ich fühle mich ganz wie zu Hause. Es ist so, als ob ich jetzt im Gebetsraum wäre. Und ja, es ist ein toller Ort. Aber es ist nur ein Ort von vielen. Das Reich Gottes ist viel größer als nur ein kleiner Gebetsraum. Und deswegen freue ich mich sehr, dass ich heute bei euch sein kann, weil die ganze Gemeinde soll ein Haus des Gebets sein. Und ihr seid eine betende Gemeinde. Und das finde ich total toll. Und das merkt man auch sofort. Ich habe das sofort gemerkt, als ich, also Beate hat mir natürlich auch schon einiges erzählt, aber das merkt man. Ihr seid eine betende und anbetende Gemeinde und deswegen ist auch so viel geistliches Leben da. Und es ist total schön. Und ich möchte einfach gerne noch ein bisschen was, ein bisschen Öl ins Feuer gießen und einfach ein paar Impulse setzen, wo ich gedacht habe, das wäre gut, wenn ich euch heute davon ein bisschen erzähle und euch einfach ermutige und Glauben soll wachsen bei euch, dass es total wichtig ist zu beten und auch wie wir beten. Und ich habe heute Vormittag schon gesagt, es gibt so zwei Dimensionen des Gebets, die beide total wichtig sind und beide immer gleichzeitig vorhanden sein müssen. Und die eine Dimension ist meine persönliche Beziehung mit Jesus, mit dem Vater, mit dem Heiligen Geist, ich und der Herr. Und die andere Dimension ist der Auftrag der Gemeinde, des Leibes Christi, ein Volk von Königen und Priestern zu sein. Weil wir sind tatsächlich Gottes Lösung für die Probleme der Welt. Das weißt du, gell? Das ist dir ganz bewusst. Du bist die Lösung für die Probleme der Welt. Also nicht du allein, sondern wir als Leib Christi. Weil Gott möchte durch die Gemeinde der unsichtbaren Welt die mannigfaltige Güte und Herrlichkeit Gottes demonstrieren. Und er möchte, dass wir Salz und Licht der Welt sind und die Welt komplett verändern. Das ist sein Plan. Und weil er sich kennt und sein Wort und seinen Geist und total viel Glauben hat an sein Wort in uns und seinen Geist in uns, deswegen weiß er, dass dieser Plan funktioniert. Nicht, weil du oder ich irgendwie so zuverlässig wären und es so drauf hätten, aber weil sein Wort und sein Geist in uns wohnt. Und weil das eine explosive Mischung ist, die Herrlichkeit Gottes hervorbringen wird. Und ich glaube, dass wir wirklich die Erweckung in Deutschland noch sehen werden. Mit unseren eigenen Augen. Und ich habe heute Vormittag ein bisschen was von Charles Finney erzählt und ich werde das noch sehen, dass wenn wir irgendwo hinkommen, dass die Leute auf die Knie fallen, ihre Sünden laut bekennen und um Gnade schreien, weil die Gegenwart Gottes so stark da ist, dass jeder sieht, wie weit entfernt er von Gott ist, wie verloren er ist, ohne diesen Retter Jesus. Und dass wir einfach nur noch abpflücken müssen. Und das wird im Gebet entschieden. Charles Finneys Geheimnis war Father Nash, sein Fürbitter, der immer, den er vorausgeschickt hat und der die Sachen durchgebetet hat mit seinem Gebetsteam. Auf den Knien Dinge zur Geburt gebracht, im Geist, Geburtswehen erlitten, wirklich buchstäblich eine ganze Stadt zur Welt gebracht hat im Gebet. Und dann kam Charles Finney und hat die Früchte abgepflückt. Das muss zusammenkommen. Vollmächtiges Gebet und vollmächtige Evangelisation. Das ist Gottes Plan. Und ihr seid mittendrin. Und es ist total gut. Und ich möchte über das Thema sprechen, wie unsere Autorität im Gebet wachsen kann. Und ich habe ein paar Dinge einfach, die mir wichtig sind zu dem Thema. Es ist bestimmt keine vollständige Liste. Aber da, wo ich schon jetzt Offenbarung drüber habe, da möchte ich euch gern mit reinnehmen. Und der erste Punkt ist, der uns auch im Gebetshaus und auch, was haben wir eigentlich alles von Mike Bickel gelernt, ganz ehrlich. Und der Punkt heißt Autorität durch Intimität mit Jesus. Und Intimität, wenn ich das Wort sage, das hat überhaupt keine sexuelle Konnotation, wenn es um Gott geht. Ich sage das deswegen immer wieder deutlich dazu, weil ihr glaubt nicht, es gibt nichts, was es nicht gibt. Ich leite seit so vielen Jahren jetzt Jüngerschaftsschulen und ich habe alles, glaube ich, schon gesehen. Also es geht um eine Herz-zu-Herz-Beziehung mit Gott, um eine Geist-zu-Geist-Berührung. Es ist nie irgendwie sexuell oder körperlich und das möchte ich einfach vorweg schicken. Aber ich glaube, dass die Intimität mit Jesus viel, viel tiefer geht als die Intimität mit einem Menschen, ganz ehrlich. Und dass Gott uns viel mehr berühren kann und viel tiefer berühren kann, als es irgendein Mensch kann. Weil hier auf der Erde sind wir doch noch in einem noch nicht 100% wiederhergestellten Zustand. Und da ist immer noch so viel Scham und Furcht zwischen uns, selbst in der Ehe, selbst in den engsten Beziehungen. Aber bei Gott gibt's das nicht. Da ist bedingungslose Liebe, da ist keine Scham, da ist keine Furcht. Und da darfst du sein, da darfst du kommen, genauso wie du bist. Alle unsere geistliche Autorität kommt aus der Liebesbeziehung mit unserem König, mit Jesus. Und ich möchte diese Geschichte von Königin Esther nochmal erzählen. Ihr wisst ja, dieses jüdische Mädchen in Persien, das da verschleppt worden ist, die jüdische Gemeinschaft, die dort war. Der König wollte eine neue Braut und hat die schönsten Mädchen kommen lassen und Esther war eine von denen. Und genau Esther hat den Schönheitswettbewerb gewonnen und wurde die neue Königin. Und ihr Onkel Mordechai hat zu ihr gesagt, für eine Zeit wie diese bist du Königin geworden. Denn sie hat dann, sie war genau am richtigen Ort, um das Volk, um ihr Volk zu retten vor einem Pogrom. Also der böse Haman wollte die ganzen Juden ausrotten. Und die Esther war aber die Königin und sie konnte das verhindern, weil der Herr sich strategisch platziert hatte für eine Zeit wie diese. Und jetzt war es so, dass die Esther vorher ein Jahr lang, total krass, so eine Schönheitsprozedur hat über sich ergehen lassen müssen, bevor sie überhaupt zum König rein durfte. Und zwar musste sie ein halbes Jahr mit Balsam und ein halbes Jahr mit Myrrhe behandelt werden, dass sie schön genug war. Und in der Bibel steht nie irgendwas zufällig. Und es ist immer alles total symbolisch und prophetisch und spricht von etwas, von einer tieferen Wahrheit, die uns als ganzes Volk Gottes betrifft, weil wir sind die Braut. Wir sind die Braut. Und liebe Männer, ihr müsst keine Angst haben, ihr müsst kein weißes Brautkleid anziehen und Jesus heiraten. Jetzt dürft ihr immer sagen, Halleluja. Sondern wenn wir sagen, wir sind die Braut, dann bedeutet das, dass wir in dieser wunderbaren Position als Gemeinde sind, als Leib Christi, die auf Augenhöhe mit dem Bräutigam, mit dem König ist und die mit ihm zusammen regieren darf und die so nah an seinem Herzen ist wie sonst niemand. Davon spricht es. Und hat nichts damit zu tun, dass Männer alle Frauen werden müssen oder so. Und zum Ausgleich sind die Frauen alle Söhne. Weil die Söhne sind die Erben und es sind die Frauen auch. Und es nimmt uns auch nichts von unserem Frausein weg. Das ist nur eine geistliche Position. Also nur, dass wir das auch geklärt hätten. Also ein halbes Jahr wurde Königin Esther oder Esther, als sie noch keine Königin war, mit Balsam behandelt. Und Balsam, das spricht von tiefen inneren Prozessen, die in unserem Leben stattfinden, damit es zu dieser Intimität mit Jesus kommen kann. Und Balsam, das sind so wunderbare, wohlriechende, duftende Salben, heilende Salben auch, die man auch auf Wunden gestrichen hat. Und das spricht total von Gottes liebevoller Zuwendung, die er uns gibt, damit unser Herz geheilt wird, damit die Wunden, die wir mitbringen, geheilt werden. Das, da nimmt sich Gott richtig viel Zeit. Und es ist ein ganz wichtiger Prozess der Heilung und der Wiederherstellung. Weißt du, ich glaube, dass ich bei euch hier offene Türen eintrete, aber das, was für euch als Vineyard-Gemeinde selbstverständlich ist, dieses ganzheitliche Rangehen an das Leben, dass man ja, also ich glaube, ihr habt sehr viel auch innere Heilung in eurer Theologie und Seelsorgeprozesse und so weiter. Ihr habt es im Blick. Aber ganz, ganz viele Teile des Leibes Christi haben es nicht im Blick. Und ich möchte einfach sagen, dass es total wichtig ist, dass wir lernen, dass wir nicht eine fromme Show abziehen als Leib Christi. Ja? Dass wir nicht gucken, dass das Äußere gut aussieht, das nach außen hin gut aussieht und unten drunter sind Totengebeine, so wie Jesus zu den Pharisäern gesagt hat. Ja, das ist eigentlich das, was Jesus sehr, sehr angeprangert hat immer. Wenn Menschen versucht haben, Sachen zuzudeckeln, wegzuschieben, irgendwie eine fromme Soße drüber zu gießen, damit es schön aussieht, aber es war überhaupt nicht schön. Und ich möchte einfach, dass wir als Leib Christi in Ort sind, der Menschen, die zerbrochen sind, aufnimmt und sie nicht verurteilt. Ein sicherer Ort, ja, wo Menschen sicher sind, wenn sie kommen mit Verletzungen, mit Zerbrochenheit, wo sie nicht verurteilt werden, sondern wo sie heil werden können. Und ich glaube, dass das sehr stark hier in der Vineyard sowieso in der Bewegung drin ist. Und ich finde das ganz, ganz toll. Und für uns ist es auch sehr wichtig in Augsburg, wir gehen alle sehr oder immer abwechselnd, habe ich das Gefühl, durch irgendwelche Prozesse. Das ist so unser Lieblingswort, Prozess. Ja, ich bin gerade in einem ganz tiefen Prozess. Das ist eigentlich jeder. Also so alle paar Wochen, ja, da bist du wieder in einem Prozess. Ja, ich weiß schon. Ich will das auch nicht lächerlich machen, weil ich habe auch viele Jahre damit verbracht, zur Seelsorge zu gehen oder zur Therapie, weil ich es gebraucht habe. Und da ist nichts Negatives dran. Und Halleluja, gibt es sowas heutzutage, dass wir uns Hilfe holen können. Und ich will euch wirklich ermutigen, holt euch Hilfe und versucht nicht irgendwie euer äußeres Verhalten zu verändern. Ja, Verhaltenstherapie, sage ich jetzt mal so ganz flapsig, ist nicht, was Jesus möchte. Jesus möchte eine Herzenstransformation. Und er ist nicht zufrieden mit einem verbesserten Verhalten. Das ist überhaupt nicht, was Jesus will. Also ich hätte Lust, einen Kraftausdruck zu verwenden, aber Jesus steht überhaupt nicht auf verändertes Verhalten aus eigener Kraft, nur uns selbst zu verbessern, sondern Jesus möchte gerne unsere Herzen komplett heilen und transformieren. Und dann ist er erst zufrieden. Und es braucht einfach auch Zeit. Für Esther hat es ein halbes Jahr gedauert, mit Balsam behandelt zu werden. Und dann kommt die Myrrhe. Myrrhe spricht von Leid und Tod. Ja, manches in unserem Leben muss losgelassen werden, muss in den Tod gegeben werden, muss auf den Altar gelegt werden und muss sterben. Ich bin bei uns in Augsburg dafür bekannt, dass ich ganz gern mal sage, ja, das muss sterben. Aber es ist tatsächlich so, manches muss einfach sterben, weil es sonst keine Auferstehung gibt. Durch manche Bedrängnis wirst du gehen müssen, durch manche Prüfungen wirst du gehen, durch manche schwere Zeiten wirst du gehen. Und das ist alles total wichtig, damit dein Herz geläutert wird, wie pures Gold. Das ist, was von Jesus heißt es im Psalm 45, dein Haupt ist reines Gold. Und das bedeutet, seine Leiterschaft ist vollkommen. Da ist nichts Verunreinigtes mehr drin, keine komischen Motive. Wisst ihr, Gold, die Eheringe, die man aus Gold macht, die sind vermischt mit anderen nicht so edlen Metallen, damit sie hart sind, sonst würden sie sich total verbiegen. Pures Gold ist super weich, kannst du als Ring gar nicht verwenden. Aber wenn du eine Unze pures Gold verkaufen möchtest, dann muss es wirklich pures Gold sein. Und dann muss es gereinigt werden, geläutert werden. Und wie wird Gold geläutert? Das hören wir immer nicht so gern. Aber Gold wird geläutert im Feuer. Gold wird auf eine bestimmte Temperatur geschmolzen. Und zwar auf eine ganz bestimmte Temperatur, sodass alles, was nicht Gold ist, entweder verbrennt, oder schmilzt und nach oben schwimmt, sodass du es abschöpfen kannst. Und dann hast du pures Gold. Und wenn es von Jesus heißt, sein Haupt ist pures Gold, seine Leiterschaft ist komplett unvermischt mit schlechten Motiven. Es ist alles total geläutert, es ist alles rein. Da ist nichts Negatives vermischt, da sind keine eigenen Dinge vermischt. Jesus möchte nicht Macht ausüben über dich, er möchte dich nicht manipulieren, er möchte dich nicht kontrollieren. Seine Herrschaft ist vollkommen rein. Und er möchte, dass auch wir geläutert werden, damit wir ihm gleich werden. Also ich habe gesagt, Jesus findet es nicht so cool, wenn wir versuchen, unser Verhalten zu verändern und zu verbessern, aber er findet es total cool, wenn wir durchs Feuer gehen und wenn unser Herz geläutert wird. Und das ist nicht schön, es macht keinen Spaß, es tut weh. Aber es sind wichtige Prozesse, durch die wir gehen. Und wenn du mal wieder in so einem Läuterungsprozess bist, dann will ich dich ermutigen, dass du auf das Ergebnis schaust, dass du diesen Weg siehst, den Gott mit dir geht. Und das Ende wird sein, dass dein Herz geläutert sein wird, dass du nur noch eine Liebe hast. Und das ist Jesus Christus. Dass alle anderen Götter ihre Macht verlieren in deinem Leben. Dass deine Motivation ist, den Herrn zu lieben und ihm alles zu geben. Und weißt du, was dann passiert? Dann wird dein Leben eine solche Strahlkraft haben, dass Menschen gezogen werden zu diesem Gott, der in dir lebt. Ja, und das lohnt sich, da willst du eigentlich hin. Eigentlich macht es gar keinen Spaß, so halbherzig nur mit Jesus zu laufen. Weil das bringt gar nichts, dann macht die Sünde keinen Spaß mehr und das andere hast du auch nicht. Das ist eigentlich ein totaler Schmarrn. Ist gut, oder? Also, Prozesse brauchen Zeit und sind enorm wichtig. Lass dich heilen von Gott. Und geh durch Leid und Tod. Geh durch diese Reinigungsprozesse, dass Dinge sterben. Weißt du, Vineyard, ich finde es so klasse, gell? Das sind Weinstöcke. Ich liebe dieses Bild vom Weinstock, weil der Jesus sagt, ich bin der Weinstock. Mein Vater ist der Weingärtner. Und jede Rebe, die keine Frucht bringt, schneidet er ab. Damit der Weinstock mehr Frucht hervorbringt. Er schneidet es nicht ab, weil ihn das nervt und weil er diese Rebe hasst, die keine Frucht bringt. Er sagt, nee, das ist unfruchtbar, das schneide ich ab. In meinem Leben hat Gott schon so viel Unfruchtbares einfach abgeschnitten und ich bin im Nachhinein super dankbar dafür. Weil das, was übrig bleibt, bringt umso mehr Frucht. Und ich habe wirklich gelernt, dass es sich so lohnt, mit offenen Händen zu leben, nichts festzuhalten. Wie oft war ich dumm, ja, und habe Sachen in der Hand gehalten, die eigentlich nur Müll waren, aber wenigstens wusste ich, dass ich es habe, ja. Es war alles nur Müll, aber ich habe es. Wenigstens habe ich es. Aber so sind wir oft. Und es ist so dumm, weil der Herr hat wunderbare Dinge für uns, wenn wir nur vertrauen. Wenn wir nur vertrauen und sagen, okay, Herr. Weißt du, unser Gott ist wirklich gut. Das, was wir da gerade gesungen haben, das stimmt wirklich. Er ist gut, er ist durch und durch gut und sein Haupt ist pures Gold. Seine Leiterschaft ist vollkommen und er hat keine falschen Motive. Er liebt dich durch und durch und er will dein Bestes. Und er kennt dich viel besser, als du dich kennst. So viel besser. Und es lohnt sich so sehr, diesem Allwissenden, alles Könnenden Gott zu vertrauen. Wir sehen doch fast gar nichts. Hallo? Selbst die prophetischsten unter uns, wir sehen doch so gut wie gar nichts. Wir können doch nicht mal um die Ecke schauen. Wir wissen nicht, was morgen ist. Keine Ahnung. Und über Nacht kann sich das Szenario komplett wenden. Wir haben doch keine Ahnung, was kommt. Aber er weiß es. Und er hat dich gemacht. Er hat sich richtig viel Mühe gemacht, dich zu machen. Steht auf dem Klo bei euch. Ja, ja, da habe ich es gelesen. Da steht, dass ich wunderbar und auf ausgezeichnete Weise gemacht bin und meine Seele erkennt es sehr wohl. Und er hat sich richtig viel Mühe gemacht, mich und dich im Mutterleib zu basteln, zu bauen, zusammenzuweben, sich das auszudenken, was er alles noch mit reinwirft in den Topf bei dir, was du noch alles für tolle Sachen hast und Ideen und Vorlieben und wie du aussiehst. Richtig cool, sehr gut gelungen. Und alles, was du hast an Gaben und Talenten und alles, was dir gefällt, was du magst, was du liebst, für was du brennst, deine Träume, das hat er sich ausgedacht und er hat sich richtig viel Mühe gegeben. Und wisst ihr, wir wissen das. Wir wissen das immer dann, wenn ein neues Baby geboren ist, das uns gehört. Dann sagen wir, das ist das schönste Baby, das ich je gesehen habe. Das Schönere gibt es überhaupt nicht. Stimmt's? Und es stimmt wirklich, es ist wirklich wahr, nur sehen wir es später nicht mehr so. Aber es ist so und Gott sagt es über dich und sagt es über mich. Und er hat uns wunderbar gemacht und seine Motive sind pures Gold und er meint es wirklich gut mit dir und er enthält dir nicht das Beste vor, so wie der Teufel immer versucht, dir einzureden seit dem Garten Eden. Und dem musst du fest widerstehen, dieser Lüge. Dass Gott dir das Beste vorenthält. Nein, sein Weg, seine Pläne sind vollkommen. Und wenn wir auf seinen Wegen gehen, werden wir die Fülle erleben. und auf allen anderen Wegen nicht. Ja. Also, unsere Motive werden gereinigt, unsere Wunden werden geheilt. Und das passiert über eine bestimmte Zeit und dann denkst du, oh wow, jetzt habe ich es geschafft, jetzt bin ich durch den Prozess. Und dann lebst du munter dein Leben weiter und dann kommt der nächste Prozess. Und dann denkst du, ich stehe wieder an dem gleichen Punkt wie vor 2 Jahren und es stimmt nicht, du bist ein paar Schichten tiefer. Da ist schon viel passiert. Und jetzt geht es nochmal tiefer und nochmal tiefer. Und je tiefer dein Fundament gebaut wird, je tiefer deine Wurzeln gehen, je tiefer du gefestigt bist in seiner Liebe und in seiner Wahrheit, desto mehr bist du, kann auf dich gebaut werden. Bist du tragfähig, bist du belastbar, bist du unerschütterlich. Und wir brauchen eine Generation, die unerschütterlich ist, für diese nächste Phase, in die wir gehen. Ganz dringend brauchen Menschen, die unerschütterlich sind, weil sie gebaut sind und tief verwurzelt in der Liebe Gottes und in der Wahrheit. Und zur Wahrheit gehört, dass du zugibst, was alles noch nicht gut ist bei dir. Und ich sag dir was, das darf alles sein. Und weißt du noch was? Gott ist nicht schockiert. Der weiß es eh schon. Und er freut sich, wenn ich endlich komme und es zugebe. Und sag, ah super, jetzt können wir anfangen zu arbeiten. Jetzt kann ich dich davon befreien. Ja, Überwinder wollen wir alle sein, aber wir wollen nichts zu überwinden haben. Stimmt's? Also bei mir ist es jedenfalls so. Ich suche immer noch nach dem Überwinderkurs auf dem Sofa online. Aber meine Befürchtung ist, dass es den nicht gibt und dass der Herr möchte, dass wir im Leben überwinden lernen, indem wir etwas zu überwinden haben. Und Paulus sagt, dass alles, was wir hier auf dieser Erde erleben, an Schwierigkeiten, ist leicht und schnell vorübergehend. Und es bewirkt uns ein überreiches, ewiges Maß an Herrlichkeit, wenn wir nicht auf das Sichtbare schauen, sondern auf das Unsichtbare. Und das ist eine gute geistliche Übung. Weil was der Feind immer macht, ist, er versucht dir wie so eine Kulisse hochzuziehen. Habt ihr den Schuh des Manitou gesehen? Das hat total zu mir gesprochen. Der Herr hat durch diesen Film zu mir gesprochen. Also wenn du den noch nicht gesehen hast, dann bitte. Und zwar eigentlich schon durch die ersten Szenen hat der Herr zu mir gesprochen. Und zwar war das, ihr kennt vielleicht die Geschichte, wer kennt die Geschichte? Schuh des Manitou, okay, es gibt ganz viele, die es nicht kennen, deswegen erzähle ich es kurz. Also, die Geschichte ist die. Ein Indianer namens, wie hieß der? Abahatschi. Ein Apache, Abahatschi, wollte ein Stammlokal für seinen Stamm kaufen und hat dann, weil er kein Geld hatte, bei den Shoshonen einen Kredit aufgenommen, weil der Verkäufer, der Immobilienmakler, der hieß Santa Maria oder so, der war ein Bandit, zwar ein Schurke, und der hat ihnen einen Salon verkauft, und für den Kredit, und dann war es so, es ist ja so, wie der Teufel auch arbeitet, das war eben genau das, was mich angesprochen hat, du hast diese Einstellung, Kamera, frontal auf die Front von dem Salon, und das sieht original aus wie ein Salon, so wie man sich so einen Western-Salon vorstellt, und das ist, was der Teufel mit uns macht, der stellt uns so hin und zeigt uns seine Kulisse, zieht die hoch und schau bitte nicht um die Ecke, ja, schau einfach nur gerade drauf aus. Und starre da drauf, ja, wie das Kaninchen vor der Schlange. Und schau dir das an und krieg Angst, ja. Und dann war das aber so, dass das nur eine einzelne Wand war. Und als dann eben der Deal über die Bühne gegangen ist, das Geld abgegeben wurde, hat der Bandit eine Flasche Sekt aufgemacht und der Korken ist an diese Wand von dem Salon gefallen. Und dann ist diese Wand so ganz langsam auf den Boden gefallen und hat man gesehen, es ist nur eine Wand. Es war nur eine Kulisse. Und das war das, was der Herr zu mir gesagt hat. Das ist der Trick vom Teufel. Der will dich in dieser Position festhalten, dass du nur auf dieses Ding guckst, was so lebensecht aussieht und so täuschend echt. Und du darfst aber auf keinen Fall um die Ecke gucken. Ja? Du musst nur auf das Sichtbare schauen, darfst auf keinen Fall auf das Unsichtbare schauen, weil sonst durchschaust du, dass es nicht echt ist, dass es eine Lüge ist. Und dann machst du mit dem Herrn eine Flasche Sekt auf, fällt der Korken dahin und dann fällt es um. Das ist geistliche Kampfführung. Ihr seht schon, meine Theologie ist sehr einfach. Gott ist gut, der Teufel ist schlecht und ich bin geliebt von Gott. Und das genügt. Ja, gell? Super. Ah, Halleluja, der Herr ist wirklich so gut. Und weißt du was, wenn du den Herrn durch solche Sachen, die du überwinden musst, kennenlernst, also je mehr Flaschen Sekt du mit ihm aufgemacht hast, ja, desto sicherer bist du, dass er total gut ist und dass es nichts für ihn gibt, was zu schwer ist oder was unmöglich ist oder was dich überwältigt. Und dann wirst du sein wie der kleine David, der den großen Goliath gesehen hat und nicht so wie alle anderen Israelis gesehen hat, ein unbesiegbarer Riese, sondern er hat gesehen einen unbeschnittenen Philister. Ein unbeschnittener Philister, das bedeutet, das war ein Philister, kein Jude, und er war nicht mal beschnitten. Das heißt, er hatte keinen Bund mit Gott, aber David schon. Verstehst du? Und wenn du deinen Gott kennengelernt hast, dann weißt du, dass unbeschnittene Philister keine Chance haben gegen Gott und gegen dich, weil du stehst im Bund mit diesem Gott. Und dann wirst du zu einer Person, die keinen riesen Goliath zieht, sondern einen unbeschnittenen Philister in einer Herausforderung und die als erstes, wenn sie diesen unbeschnittenen Philister sieht, sagt, welche Belohnung kriege ich, wenn ich diesen Riesen umlege? Das ist die Qualität, die Gott in uns hervorbringen will. Das ist die Mentalität, die Gott in seinem Volk sehen will. Und deswegen hat Gott gesagt, das ist ein Mann nach meinem Herzen. Wir wissen alle, dass David nicht der perfekte Typ war, der alles richtig gemacht hat. Stimmt's? Also wenn es jemand verkackt hat, dann David, und zwar richtig. Aber richtig, ordentlich. Und Gott sagt, das ist ein Mann nach meinem Herzen. Und weißt du, Gott war nicht schockiert, dass David das alles gemacht hat. Ich glaube, er wusste das damals schon, als der kleine David das gemacht hat mit dem Goliath, dass das auch noch kommt. Er hat trotzdem gesagt, das ist ein Mann nach meinem Herzen. Und weißt du was? Gott macht das nicht fest daran, dass du alles richtig machst. Das ist überhaupt nie der Plan, dass du alles richtig machst. Wenn es irgendwie der Plan gewesen wäre, dass irgendjemand von uns in der Lage wäre, alles richtig zu machen, weißt du was, dann hätte Jesus nicht kommen müssen. Aber Gott weiß, dass wir ganz sicher ganz viel falsch machen, ganz bestimmt. Und es ist überhaupt nicht das Problem. Weil Gott schaut auf andere Sachen. Gott sagt, ich will Freunde. Ich will Söhne und Töchter. Ich will eine Braut. Ich will eine Beziehung. Und ich bin nicht darauf angewiesen, dass meine Söhne und Töchter alles richtig machen, weil dafür habe ich das Blut Jesu. Das jede Sünde rausreinigt. Und das Gegenmittel ist gegen das Böse, gegen die Sünde. Und wir haben keine Angst mehr davor, Fehler zu machen. Wisst ihr was? Wenn wir ein Volk werden, das nicht mehr Angst hat davor, Fehler zu machen, weißt du was? Wir sind unbesiegbar. Komplett unbesiegbar. Wenn wir keine Angst mehr vor Sünde haben, nicht vor Sünde, die an uns getan wird und nicht vor Sünde, die wir anderen antun, sondern wissen, dass es das Kreuz wirklich gibt und dass es ein Ort ist, wo ich hingehen kann mit meiner Sünde, wo ich gereinigt werden kann, wo mir alles vergeben wird und wo ich alles jedem vergeben kann, weil jemand bezahlt hat. Weil jemand die Todesstrafe getragen hat für meine Sünde und für die Sünde von dem, der an mir gesündigt hat. Und weil es überhaupt keinen Grund mehr gibt für uns, Angst zu haben vor Sünde und vor Fehlern. Und weißt du was, Gott hat kein Problem mit Sünde oder mit Fehlern, die du machst. Aber du hast ein Problem damit, dass du Fehler machst. Und weißt du, wie man das nennt? Das ist Stolz. Gib doch zu, dass du Fehler machst. Ich mache Fehler. Ich mache richtig viele Fehler. Und mir fällt es auch schwer, mir zu vergeben. Aber da muss der Stolz sterben. Hallo, Myrrhe. Den willst du eh nicht haben. Den musst du eh loswerden. Den kannst du nicht mitnehmen in den Himmel. Und der ist schon mit Christus gekreuzigt, der Stolz. Und dein neuer Mensch ist mit Christus wieder auferstanden und der ist nicht mehr stolz. Der ist nur noch dankbar und glücklich darüber, wie toll er geschaffen ist. Und das ist kein Stolz, das ist Demut. Ihr könnt euch ruhig freuen, das ist so gut. Das ist so toll, das ist wirklich eine vollkommene Erlösung und das ist deine Geschichte, das ist besser als jedes Märchen, ich sag's dir. Und es ist wirklich wahr. Okay, also alles, was passiert, ach übrigens, das wollte ich euch noch sagen. Teresa von Avila, meine Freundin, die hat geschrieben, nicht zu mir, die ist schon lang tot, aber sie hat geschrieben, Gott und ich, das ist schon eine Mehrheit. Das ist schon eine Mehrheit. Das hat David auch gewusst. Gott und ich, das ist schon eine Mehrheit. Ich stehe im Bund mit Gott. Weißt du, und allein über diesen Bund mal nachzuforschen, was das bedeutet, dieser Blutsbund mit Jesus. Was da drin, was da für dich drin ist an Schutz, an Durchbruchsgnade, an Siegeskraft, an Überwinderkraft. Das ist unglaublich toll. Und du bist in diesem Bund. Und deswegen ist alles, was hier auf dieser Erde passiert, betrachte das im Licht von der Schönheitsbehandlung von Königin Esther. Balsam und Myrrhe. Und es kommt immer wieder. Und es kommt immer wieder und ordne das, was dir passiert, ein unter diesen Kategorien. Und dann wirst du Glauben dafür bekommen, dass es erstens auch wieder vorbeigeht. Also Balsam ist ja schön eigentlich, aber Myrrhe nicht so schön. Aber es sind Phasen, die kommen, die gehen auch wieder vorbei. Aber sie bringen etwas hervor in uns, was für die Ewigkeit bleibt und was dir niemand mehr nehmen kann. Okay. Zweitens. Ich habe nur noch 10 Punkte, also bin bald fertig. Autorität durch Mandat und Liebe. Also mein großes Thema ist, wie kriege ich mehr Autorität im Gebet? Weil wir wollen ja hier eine Welt retten, stimmt's? Mandat und Liebe, das sind zwei ganz wichtige Punkte. Also Menschen, die sowieso eine Affinität haben zur Fürbitte, die haben die Tendenz, dass sie zu viel sich aufladen und dass sie jede Last der Welt irgendwie gleich mitkriegen und sie dann auf die Schultern nehmen und sie ins Gebet tragen und so weiter. Und das ist etwas, was wir nicht tun sollten, sondern wir hören von Gott, wo ist mein Fürbittemandat? Wo ist mein Auftrag? Für was habe ich ein Fürbittemandat? Also das ist zum Beispiel jetzt auch für euch als Gemeinde, das hat die Gemeindeleitung, sieht das, für was ihr als Gemeinde ein Mandat habt zu beten. Aber für dich persönlich ist es auch wichtig, dass du einfach guckst, wo denkst du, hat der Herr dich hingestellt? Sollst du Also auf jeden Fall, eins kann ich dir schon mal sagen, dein wichtigstes Fürbittemandat ist definitiv für deine Familie, für deine Eltern, für deinen Ehemann oder Frau, für deine Kinder. Da hast du definitiv ein Fürbittemandat. Und für deine Angehörigen. Aber darüber hinaus hast du vielleicht auch noch ein Fürbittemandat für irgendeine Nation, für deine Stadt, für deine Nachbarschaft. Das musst du einfach gucken, wo der Herr dich platziert hat. Aber wie gesagt, nicht automatisch jede Not, die du siehst, ist auch ein Auftrag für dich. Das gilt grundsätzlich. Nicht jede Not ist ein Auftrag, sondern das Wort des Herrn ist ein Auftrag für dich, was der Herr spricht. Es gibt wirklich so viele Leute, die so ein bisschen so ein Helferchen-Syndrom haben und die dann sich für den Retter der Welt halten. Und ich gehöre auch zu dieser Kategorie. Und ich musste das schmerzhaft lernen, dass ich nicht Jesus bin. Und als ich es verstanden habe, war es sehr schön. Sehr erleichternd, sehr erleichternd. Jesus hat interessanterweise er auch nicht auf jede Not reagiert, sondern wirklich auf das Wort des Vaters hin gehandelt. Johannes 5, Vers 19, da antwortete Jesus und sprach zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich selbst aus tun, sondern nur, was er den Vater tun sieht. Denn was dieser tut, das tut gleicherweise auch der Sohn. Und das ist einfach wichtig, dass wir das wissen. Dann, also die Not ist noch nicht der Auftrag, sondern was der Vater sagt, ist der Auftrag. Eine Fürbittelast, die vom Herrn kommt, darf nicht auf deiner Seele landen, sondern die muss im Geist genommen werden. Und das kannst du daran erkennen, dass du ins Gebet reingehen kannst und dann kannst du vielleicht, dann packt dich der Herr total und du weinst vielleicht und du spürst diese Last und du spürst die Not und du bringst sie vor den Herrn und was auch immer passiert, du erleidest vielleicht Geburtswehen wie Father Nash oder so, ja, kann alles passieren. Oder auch nicht, vielleicht ist es auch völlig unspektakulär. Und trotzdem gehst du dann wieder raus, gibst es in die Hände des Vaters zurück und dann geht es dir wieder gut. Daran erkennst du, dass die Fürbittelast nicht auf deiner Seele gelandet ist. Aber wenn du dann das mit dir rumschleppst und dich das belastet die ganze Zeit, dann ist es auf deiner Seele. Und das soll nicht so sein, weil du kannst als Person niemanden retten und niemandem helfen, sondern nur der Herr kann das. Und du bist wie nur ein Mittler, ein Fürsprecher, wie ein Anwalt. Und du sagst, Herr, schau mal her, da ist eine Not, da musst du doch jetzt was tun. Kannst du da mal eingreifen? Das ist nicht dein Wille, was da passiert. Handle, tu, was du tun möchtest, Herr. So, und dann gehst du wieder raus und es ist nicht mehr deine Verantwortung, okay? Daran kannst du es erkennen. Dann, manche Leute werden regelrecht krank davon, weil sie die ganze Zeit Sachen auf sich laden und damit dann rumlaufen mit schweren Lasten und so weiter. Wenn ihr das merkt bei anderen Leuten oder auch wenn ihr selber merkt, boah, ich schlepp da was mit mir rum, lasst mal jemand für euch beten und dass der mal diesen schweren Rucksack euch abnimmt im Gebet, dann geht's wieder. Wir nennen das Abstauben, das muss man ab und zu mal machen. Manchmal stecken einem auch so Pfeile im Rücken und so, das muss man dann auch rausziehen. Und das können Worte sein, die über dir ausgesprochen worden sind. Und Leute, die so ein bisschen prophetisch drauf sind, die sehen sowas dann und die können das dann einfach entfernen im Namen Jesu und dann ist wieder gut. Also, du hast nicht für alles und jedes ein Mandat zu beten. Das höchste Mandat überhaupt hast du für dein eigenes Leben. Da hast du die Autorität von allen Menschen am meisten. Autorität über dein Leben hast du selbst. Okay? Du hast ein Mandat und Autorität für deine Kinder, für deinen Ehepartner, für deine Stadt und Nachbarschaft. Definitiv für deine Nation, für die Gruppe von Menschen, zu der du gehörst. Für die hast du ein Mandat, Dinge im Geist durchzubeten oder durchzubrechen. Zum Beispiel als Deutsche kann ich mich unter die Schuld von Deutschland stellen in bestimmten Situationen, ja, wenn es um Nazi-Schuld geht oder irgend sowas. Ich bin Deutsche, deswegen kann ich das als Deutsche. Wenn ich jetzt aber in Israel bin, kann ich das nicht für die Israelis tun, zum Beispiel, sondern das müssen dann Israelis machen. Oder als Frau kann ich nicht für Männer stellvertretend um Vergebung bitten. Das muss dann ein Mann sein. Okay, versteht ihr? Das ist ganz wichtig. Du hast definitiv ein Mandat für Leute, die dir untergeordnet sind. Zum Beispiel, wenn du in einer Firma Verantwortung hast für Personal, dann hast du auch ein geistliches Mandat für diese Menschen, die dir anvertraut sind, zu beten. Oder wenn du geistliche Leitung hast, irgendwo für Menschen, hast du ein Mandat zu beten für die und hast da auch Autorität. Wenn du jetzt nicht der Chef bist oder nicht verantwortlich bist für etwas, dann kann das passieren, dass du Gebete sprichst, die nicht gut sind, dazu komme ich im nächsten Punkt, aber auf jeden Fall ist es so, dass dein Mandat und deine Autorität wächst, wenn du liebst. Liebe plus Mandat ist viel Autorität. Viel Liebe plus viel Mandat ist viel Autorität. Mandat ohne Liebe ist wenig Autorität. Das ist ganz wichtig, das muss zusammenkommen. Dann das Dritte ist eben, was ich schon angedeutet habe, wenn du nicht der Chef bist, dann ist die Gefahr, dass du seelische Gebete sprichst. Und ich will einfach kurz nochmal vorwegschicken, die Seele ist nicht böse. Ja? Also der Herr liebt deine Seele total. Und was der Herr will, ist, dass deine Seele stark wird, dass sie errettet wird. Das ist das Endziel des Glaubens, schreibt Paulus, die Errettung der Seelen. Das Problem mit unserer Seele ist nur das, dass wir noch so stark geprägt sind von diesem alten Waisenkind-Modus, aus dem wir herkommen, bevor wir erlöst wurden, und was die ganze Welt um uns herum hat, dass uns das noch so vertraut ist, dass unsere Seele eben jetzt lernen muss, wie man lebt, wie man fühlt, wie man handelt, wie man denkt, wie man will, als Königskind. In dieser neuen Würde im Reich Gottes als erlöstes Kind des Königs zu leben, als ein Königstochter, Königssohn, der alle Reichtümer im Himmel hat, der mit Christus an himmlischen Örtern sitzt, der Zugang hat zu allen Versorgungen des Königreiches und nicht mehr wie der kleine Räubersjunge Tom. Ja, kennt ihr das Buch Nicht wie bei Räubers? Wenn ihr es nicht kennt, das ist ein super Weihnachtsgeschenk. Nicht wie bei Räubers, da wird es super schön erklärt. Dieser Räubersjunge Tom, der so ein Straßenjunge war, der wurde adoptiert vom König. Das ist genau deine Geschichte und meine. Wir wurden adoptiert vom König, wir wurden sogar übernatürlich von Neuem geboren und haben jetzt Fleisch und Blut des Königs sozusagen. Und dieser kleine Tom, der musste eben diesen König auch erst kennenlernen und auch erst lernen, dass er sich echt darauf verlassen kann, dass dieser König gut ist und dass er auch morgen noch gut ist. Und er hat am Anfang, so wie früher, halt aus Angst, dass er morgen vielleicht nichts mehr zu essen kriegt, eben sich dann aus dem Kühlschrank heimlich Lebensmittel geholt und unterm Bett versteckt. Weil es könnte ja sein, dass der König morgen nicht mehr so gute Laune hat und dass er dann morgen nichts zu essen kriegt. Weil er hat schon ein paar Erfahrungen gemacht auf der Straße mit Leuten, die nett schienen und dann plötzlich böse wurden. Und versteht ihr, und so geht es uns auch. Wir waren in der Gefangenschaft des Feindes, unter der Knechtschaft und Sklaverei der Sünde, und wir hatten einen schrecklichen Herrn im Reich der Finsternis. Und jetzt haben wir aber den guten König im Reich des Lichts. Aber unsere Seele kommt da nicht so schnell hinterher. Und die reagiert manchmal noch aus diesen alten Mustern. Und deswegen muss sie lernen, jetzt anders zu fühlen, zu denken und zu handeln, nämlich nicht mehr unabhängig von Gott, so wie ein Waisenkind, das auf sich allein gestellt ist, sondern in Abhängigkeit von Gott sich alles schenken lassen. Und das braucht ein Training, und das nennen wir Jüngerschaftstraining. Und das ist eben genau das. Aber wenn wir eben in diesem Modus, ich nenne es immer diesem alten Betriebssystem, handeln, dann kann es sein, dass wir auf eine ungute, gottlose, also losgelöst von Gott, eine seelische Art beten, weil wir denken, wir wissen, wie es richtig ist. Ja, also ganz plattes Beispiel, das wird ja hier nie vorkommen, aber habe ich schon mal gehört, dass es so sein kann, dass Menschen irgendwie das Gefühl haben, dass der Pastor nicht alles richtig macht. Das ist hier nicht, weiß ich schon. Aber es gibt so Gemeinden, ja, und dann fangen sie an zu beten, was sie denken, was der Wille Gottes ist, aber was nicht der Wille Gottes ist. Und dann fangen sie an zu beten, dass der Pastor doch das so und so machen soll und dass er das doch endlich verstehen soll und dass das doch sich dringend ändern muss. Das Problem ist nur das, du bist nicht der Leiter der Gemeinde und du hast nicht das Mandat. Und wenn du das machst, dann greifst du ein in die Ordnung in Gottes und was du eigentlich machst, ist Zauberei. Du zauberst, also Paulus nennt Zauberei als Werk des Fleisches. In dieser Aufzeichnung, wisst ihr schon, Unreinheit, Neid, Eifersucht, Zauberei kommt da plötzlich. Aha. Also es gibt Zauberei als Werk des Fleisches, was überhaupt noch nicht diese okkulte Dimension hat. Ja, wenn wir an Zauberei denken, denken wir irgendwie an Voodoo oder sowas. Aber das fängt schon viel, viel früher an. Nämlich, wenn ich meinen Willen versuche, einer anderen Person aufzudrücken, das nennt man auch Manipulation. Aber das ist Zauberei. Wenn ich mit seelischer Kraft versuche, den Willen einer anderen Person zu beherrschen und ihn umzulenken in meine Richtung. Das dürfen wir nicht. Wir haben niemals Herrschaft über Menschen, niemals Herrschaft über den Willen von Menschen. Und wenn wir überhaupt auch nicht in Verantwortung sind, erstens sehen wir viel weniger, als wir denken. Und zweitens, selbst wenn es richtig wäre, was du siehst, es ist nicht dein Mandat, du darfst das nicht beten, weil du wirst wie den Pastor verfluchen, also, und ihn handlungsunfähig machen. Du spinnst ihn wie einen so ein unsichtbares Spinnennetz, der kann sich gar nicht mehr bewegen. Ich weiß nicht, ob du das schon mal erlebt hast, aber das ist richtig, muss richtig weggebrochen werden dann geistlich. Wie Befreiung braucht es dann, wenn Leute ihren Willen durch Gebet, das ist ganz, ganz, und du meinst es ja so gut, ja, aber es ist einfach trotzdem Zauberei und nicht in Ordnung. Und deswegen müssen wir da sehr vorsichtig sein. Was wir immer beten können, auch selbst wenn du irgendwo bist, oder du hast einen Chef in der Firma und der ist wirklich vielleicht nicht so ein toller Chef. Bitte bete nicht deinen Willen in die Person hinein. Das dürfen wir nicht. Aber wir können immer beten, dass Gott Licht und Wahrheit sendet zu der Person. Dass der Wille Gottes passiert im Leben der Person. Dass die Person Jesus sehen kann. Dass die Augen ihres Geistes erleuchtet werden. Dass sie einfach... Ja, dass sie in Kontakt kommt mit Jesus. Das ist immer in Ordnung. Die ganzen apostolischen Gebete von Paulus, die sind immer gut. Das ist immer ein Volltreffer. Und das ist nie manipulativ, weil das ist immer der Wille Gottes. Okay, also das möchte ich einfach nur sagen, weil, wie gesagt, es gibt nichts, was es nicht gibt. Und auch wenn du sowas nicht machst, vielleicht triffst du mal jemand, wo du es spürst und dann kannst du vielleicht mal was sagen, hey, das darfst du nicht und einfach das Protokoll mal erklären. Es gibt auch ein Hofprotokoll im Königreich Gottes und es ist ganz wichtig, dass wir das auch verstehen, weil Gott wird dir widerstehen, wenn du das tust. Gott wird dir wirklich widerstehen, ist auch nicht gut für dich. Okay, also das, um das nochmal zu beweisen, dass wirklich in der Bibel steht, Galater 5, Vers 19 und folgende, da steht, offenbar aber sind die Werke des Fleisches, Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaften, Streit, Eifersucht, Zornausbrüche, Selbstsüchteleien, Zwistigkeiten, Parteiungen, Neidereien, Trinkgelage, Völlereien und dergleichen. Von diesen sage ich euch im Voraus, dass die, die so etwas tun, das Reich Gottes nicht erben werden. Also, Zauberei fängt schon an, wenn ich mit der Kraft meiner Seele versuche, anderen Menschen meinen Willen aufzuzwingen. Und damit spielen wir dem Feind in die Hände. Weil der Feind arbeitet immer mit dem Fleisch zusammen, mit unserem Fleisch. Und das ist nicht, was wir wollen. Also lass uns ein gesundes Misstrauen uns selbst gegenüber entwickeln. Dass wir nicht glauben, dass wir alles wissen und checken, sondern wirklich, wir haben noch nicht vollständig erkannt. Und lass uns einfach da sehr mit der Furcht des Herrn rangehen. Viertens, Autorität durch den Lebensstil des Reiches Gottes. Das ist nur ein ganz kurzer Punkt. Da ist es mir wichtig, dass wir verstehen, dass wir niemals die Waffen des Feindes aufnehmen dürfen, sondern immer mit den Waffen des Lichts handeln und sozusagen im Gegengeist operieren. Im Reich Gottes herrschen halt komplett andere Gesetzmäßigkeiten als in der Welt. Ja, Jesus möchte, dass wir unsere Feinde lieben und dass wir denen Gutes tun, die uns fluchen, und dass wir denen Gutes tun und segnen, die uns Böses tun. Und das ist natürlich unserer Natur völlig entgegengesetzt, aber das ist das, was das Böse aushebelt. Also denk dran, du nimmst nie die Waffen des Feindes auf, sondern du kämpfst mit den Waffen des Lichts, du sprichst das Wort Gottes, du tust denen Gutes, die dich hassen, und du segnest die, die dir fluchen. Ja, das Reich Gottes ist so anders als das, was wir kennen. Wer groß sein will, soll der Diener von allen sein. Wer leben will, muss sterben. Wer was bekommen will, soll erstmal geben und so weiter. Das ist alles andersrum und das ist total cool. Dann fünftens, Autorität durch Unterordnung unter Autorität. Du bekommst Autorität im Gebet, wenn du selber unter Autorität stehst. Und das ist in unserer Gesellschaft schon fast ein böses Wort geworden, weil wir wollen es nicht mehr. Oder auch diese, ja, die junge Generation, die Generation Y und Z, für die tut sich ganz besonders schwer mit Autorität, weil das eigentlich schon ganz fern ist von ihrer Welt. Ich glaube, wir alten Hasen, für uns ist das irgendwie noch ein bisschen gewohnt. So viele Alte gibt es hier gar nicht, hier sind noch ganz viele Junge. Zu euch spreche ich. Aber auch wir alten Hasen müssen auch lernen, wirklich unter Autorität zu stehen, weil Gott hat Ordnungen gesetzt. Und es ist wichtig, dass wir in diese von Gott gesetzten Schutzräume eintreten, weil dann wirklich auch mehr Schubkraft kommt. Und wir müssen auch immer dran denken, dass wir auch nicht nur Familie sind, sondern wir sind auch Armee. Und es muss irgendwie möglich sein, dass, wenn der Herr kommt und sagt, jetzt muss das und das gemacht werden, dass dann die Offiziere, die wir haben, wirklich auch vorangehen dürfen und dass wir dann auch schnell sind und uns formieren als Truppe und hinterherlaufen und dass es dann nicht erst große Diskussionen gibt. Versteht ihr? Und das kann schon in der Lobpreiszeit passieren. Wenn der Lobpreisleiter den Eindruck hat, wir sollen da und da reingehen, dann ist es einfach gut, wenn du einfach mit reingehst und wenn du da in diese Bewegung Gottes mit reingehst und wenn wir da einfach wie ein Mann sind und du nicht irgendwie erstmal denkst, na, ich habe jetzt keine Lust oder was weiß denn der schon oder so, ja, sondern dass du einfach im Gehorsam da mit reingehst, weil wenn es vom Herrn ist und wir gehen alle rein, dann haben wir einen Durchbruch. Wenn es nicht vom Herrn ist, auch nicht so schlimm, ja, dann haben wir es wenigstens probiert. Aber lass uns da nicht so wie so Maulesel sein, ja. Ich denke auch wieder an den Schuh des Manitou. Maulesel leben gefährlich, sage ich euch. Apollo 13 hieß der, gell? Sondern wirklich weich sein. Und es ist auch echt ein großer Wert im Reich Gottes, die Eltern zu ehren. Das ist das, was, wo Gott ganz großen Wert drauf legt, dass wir die Eltern ehren. Und es ist nicht nur die natürlichen Eltern, sondern auch die geistlichen Eltern, die geistlichen Leiter. Das ist uns ein bisschen verloren gegangen. Und ich glaube, da ist ein großer Segen drin. Weil da steht nämlich, damit es dir gut geht und du lang lebst in dem Land, das der Herr dein Gott dir gibt. Und es ist nicht nur das natürliche Land, sondern auch dein geistliches Land. Hey, willst du, dass es dir in deinem geistlichen Land, das der Herr dir gibt, gut geht und du lange lebst? Ja, klar willst du das. Deswegen ist es so wichtig, dass wir die Eltern ehren. Und ehren heißt ja nicht, dass wir alles nur total toll finden, was die machen. Aber ehren heißt definitiv, dass unser Herz weich ist ihnen gegenüber, dass wir gut über sie sprechen, dass wir dankbar sind und dass wir das ehren und wertschätzen, wer sie sind und was sie uns getan haben an Guten. Und dann kommt Segen in dein Leben. Hey, diese Chance darfst du dir nicht entgehen lassen. Und wichtig ist, dass wir wissen, Wir stehen letztendlich alle unter Gott. Und das ist auch dein Schutz. Ja, ich meine, schau mal her. Gott hat diesen David, diesen Mann nach seinem Herzen, der König Israels wurde und der ein großer Feldherr wurde, handverlesen in die beste Leiterschaftsausbildung gestellt, die man sich vorstellen kann, nämlich zu Saul. Okay. Saul war so ungefähr der schlechteste Leiter, den man sich vorstellen kann. Ja, er hat sogar versucht, David zu töten. Er war eifersüchtig, der wollte ihn klein halten. Aber das muss man sich mal geben. Das war Gottes Idee von einer richtig guten Leiterschaftsausbildung. Da kannst du wirklich wieder den Boden küssen, auf dem du stehst, dass Gott dir so einen guten Leiter gegeben hat. Ich will damit sagen, kein Mensch kann es aufhalten, dass du in deine Berufung kommst, außer du selbst. Kein Mensch kann dich zurückhalten. Hey, du hast keine Entschuldigung. Kein Mensch. Kein Mensch. Außer du selbst. Nämlich dann, wenn du dich weigerst, mit dem Herrn mitzugehen. Wenn du die Schritte nicht gehst. Wenn du halsstarrig bist. Wenn du murrst. Wenn du nicht deine Eltern ehrst. Wenn du dich verweigerst. Dann kannst du es verhindern, aber sonst kann es niemand verhindern, weil der Herr ist dein Gott. Und das ist deine Sicherheit. Du kannst unter dem schlechtesten Leiter aufblühen, okay? Das ist überhaupt kein Hindernis. Die Frage ist natürlich dann schon, wenn du unter Leiterschaft bist, wo du das Gefühl hast, die haben keinen Glauben an dich oder sehen dich nicht oder so, dann ist irgendwann schon mal die Frage, Herr, bin ich noch am richtigen Platz? Aber das ist eine gute Frage. Das sollte man sowieso immer mal wieder abchecken, vielleicht einmal im Jahr. Herr, bin ich noch am richtigen Platz zur richtigen Zeit? Wenn der Herr eh schon geredet hat, für die nächsten 10 Jahre bist du hier, dann brauchst du gar nicht fragen. Ja? Aber es gibt ja auch Menschen, die woanders sind oder so. Frage, bin ich noch am richtigen Ort zur richtigen Zeit? Wenn der Herr sagt, ja, ja, bist du zur richtigen Zeit am richtigen Ort, dann ist gut, dann hol dir Gnade, hol dir Glauben, hol dir alles, was du brauchst aus dem Königreich und geh einfach weiter und du wirst aufblühen. Okay? Autorität, die von Gott eingesetzt ist, gibt dir einen Schutzraum und einen Wachstumsraum, wo du wachsen kannst, wo du dich entwickeln kannst. Und wo du auch Autorität hast. Ich habe das auch lernen müssen, ich bin schon manchmal auch ein bisschen mauleselmäßig drauf und auch so ein bisschen unabhängig und dann wurde ich mal gefragt, ob ich für so ein kleines Gebetshaus in Nordirland, ob ich da irgendwie die begleiten könnte. Die haben mich angeschrieben, könntest du dir vorstellen, sowas zu sein wie unsere geistliche Begleiterin und es würde das und das bedeuten, zeitmäßig und so weiter. Und dann habe ich echt gedacht, oh, das ist ja cool, da habe ich eine Freundin angerufen und ihr das erzählt und die Freundin sagt dann zu mir, ah ja, das ist ja interessant. Und was sagt Johannes Hartl dazu? Das ist mein Leiter. Und dann fiel es mir irgendwie siedend heiß ein, oh Mann, ich habe ihn nicht gefragt und ich habe auch nicht mal dran gedacht, ihn zu fragen. Ja, ist schon ein bisschen her, Gott sei Dank, ich habe jetzt schon ein bisschen dazugelernt. Aber dann habe ich echt Buße getan, habe echt gesagt, Herr, es tut mir wirklich leid, du hast mich unter diese Leiterschaft gestellt und ich mache mein eigenes Ding, das ist nicht in Ordnung. Und ich bin dann zu Johannes und habe ihn um Vergebung gebeten und gesagt, hey, es tut mir voll leid, dass ich gar nicht auf die Idee gekommen bin. Und ich möchte wirklich dir sagen, hey, ich ehre dich total als meinen Leiter und ich frage dich hiermit, bitte würdest du beten, ob du das gut findest, dass ich das mache. Und es hat ihn total bewegt. Wisst ihr, Leiter sind auch nur Menschen. Die haben auch Gefühle, stimmt's? Und für die ist es auch toll, wenn man sie liebt und wenn man sie ehrt. Und das war wirklich ganz wichtig für ihn und für unsere Beziehung. Und er hat gesagt, ja voll, ich kann das sehen, wenn es das und das nicht überschreitet, wenn du nur das und das machst, dann ist es total okay und ich segne dich, ich sende dich aus. Und wisst ihr was, damit hatte ich 10-mal so viel Autorität, wie wenn ich als kleine Elke allein dahin gefahren wäre. Ja? weil ich dann unter diesem Autoritätsmantel dahingegangen bin. Und dann hat sich echt was bewegt und das war total toll. Du verschenkst dir eine Chance, wenn du nicht unter Autorität läufst. Du verschenkst dir eine enorme Autorität, die damit kommt. Halleluja, das ist toll, oder? Jetzt habt ihr voll Glauben dafür, dass das richtig gut ist. Okay, sechstens und letztens, ihr habt es gleich geschafft, Vollmacht durch Einheit. Einheit, Einheit, Einheit. Psalm 133, ein Wallfahrtslied von David. Siehe, wie gut und wie lieblich ist es, wenn Brüder einträchtig beieinander wohnen. Wie das köstliche Öl auf dem Haupt, das herabfließt auf den Bart Aarons, der herabfließt auf den Halssaum seiner Kleider, wie der Tau des Hermon, der herabfließt auf die Berge Zions. Denn dorthin hat der Herr den Segen befohlen, Leben bis in Ewigkeit. Einheit zieht den Segen Gottes an. Einheit zieht den Segen Gottes an wie ein Magnet. Das ist unfassbar, was Einheit hervorbringt. Man sieht es ja sogar auch bei dem Turmbau zu Babel. Ja, also selbst diese unheilige Einheit hat total Power gehabt. Wie viel mehr Power wird es haben, wenn wir als Geschwister im Herrn in Einheit zusammenstehen? Wir erleben das wirklich auch im Gebetshaus. Wir sind ökumenisch, unser Chef ist katholisch, die Hälfte der Mannschaft ist katholisch, die andere Hälfte ist freikirchlich oder evangelisch-lutherisch und es ist kein Problem. Und es ist ganz herrlich. Man muss nicht in allem einer Meinung sein, um eins zu sein. Habt ihr das schon gemerkt? Ich weiß ja nicht, also ihr seid ja schon 40 Jahre verheiratet oder noch länger. Ich wage zu behaupten, dass ihr auch nicht immer in allem einer Meinung seid. Ist es so? Und trotzdem seid ihr eine Einheit und liebt euch, weil es nicht dafür die Voraussetzung ist, dass wir immer alles nur gleich sehen. Nö, warum? Aber wichtig ist, dass wir einander ehren und wertschätzen und dass wir es aushalten, dass jemand anders eine andere Meinung hat und den trotzdem lieben. Wichtig ist natürlich schon, dass wir in den wesentlichen Dingen einer Meinung sind. Zum Beispiel, dass Jesus angebetet werden muss Tag und Nacht. Da sind wir uns alle einig im Gebetshaus. Da gibt es keine Diskussion. Versteht ihr? Aber wie das jetzt genau und so, ich meine, selbst da sind wir uns einig. Wir haben einfach so eine Form gefunden, wie wir uns wohlfühlen alle miteinander und wie wir es gern haben. Trotzdem gehen die einen dann noch in die katholische Messe und die anderen gehen in den Gottesdienst und die anderen gehen ins Kloster zum Kontemplieren und was weiß ich. Und es ist alles toll und es darf alles sein und es ist alles gut. Und ich sehe manche Sachen anders als der Johannes, aber trotzdem ehre ich ihn und finde ihn klasse. Und wir sind eins. Und wir werden sowieso nie alle einer Meinung sein. Also wenn das Einheit ist, dann wird es nie klappen. Aber das ist eben nicht Einheit, sondern Einheit heißt, ich lass dich so stehen, wie du bist und lieb dich trotzdem. Aber wisst ihr was, wir können es uns wirklich auch nicht mehr erlauben, dass wir nicht eins sind. Weil Jesus hat gebetet in Johannes 17, dass sie alle eins seien, wie du, Vater, in mir und ich in dir, dass auch sie in uns eins seien, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. In den wesentlichen Dingen müssen wir uns natürlich eins sein, dass Jesus unser Retter ist, dass er Gott ist, dass er uns von neuem geboren hat und so weiter und dass er würdig ist, aber alle anderen Nebenthemen sind nicht wichtig und es geht nicht darum, Recht zu haben, sondern es geht darum, dass die Welt glaubt, dass der Vater den Sohn gesandt hat. Amen. Und wir können es uns nicht erlauben, nicht eins zu sein, weil wir sind ein Schauspiel vor der sichtbaren und der unsichtbaren Welt. Schreibt Paulus in 1. Korinther 4, Vers 9, wir sind der Welt ein Schauspiel geworden, sowohl Engeln als auch Menschen. Und dann kommt noch was ganz Tolles in Epheser 4, 1 bis 3, was ich sehr pragmatisch und sehr realistisch finde, wie Paulus das schreibt. Er schreibt, ich ermahne euch nun, ich, der Gefangene im Herrn, wandelt würdig der Berufung, mit der ihr berufen worden seid, mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut, einander in Liebe ertragend. Das finde ich einfach so ehrlich. So ist es doch. Einander in Liebe ertragend. Also es ist nicht so eine rosarote Wolke und wir haben uns alle so lieb, sondern wir ertragen einander in Liebe. Amen. So lasst uns das machen und befleißigt euch, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Und dann werden wir merken, wie unsere Autorität im Gebet sprunghaft steigt und wie wir wirklich ein Zeugnis sind vor der sichtbaren und der unsichtbaren Welt. Und damit bin ich am Ende meines Vortrags. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Seid gesegnet. Applaus